später auch lesen, aber vorher einige Gedanken, wie ich auf diesen Psalm gestoßen bin. Oft umgeben uns Nöte, Schwierigkeiten und Probleme, das kennen wir wahrscheinlich alle. Vielleicht in dem letzten Jahr noch verstärkt der ein oder andere, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass besonders viel auf einen einströmt. Manche Geschwister der Gemeinde haben einiges zu tragen, teilweise seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Wenn ihr mal so die Namen durchgeht, dann entdeckt ihr einiges an Nöten. Da kann man Angst bekommen. Auch Frustration macht sich breit oder Hoffnungslosigkeit, die sich irgendwo im Leben festsetzt und die Oberhand gewinnen will und uns lahmlegen will. Oder andere Bereiche unseres Lebens, vielleicht die Schule, das Studium, vielleicht in der Familie, vielleicht Umgang mit Freunden oder auf der Arbeit, was es auch immer sein mag. Und wir fragen uns immer wieder neu, wie gehen wir um mit solchen Situationen, wenn das so massiv auf uns einströmt, wenn wir an unsere Grenzen kommen oder darüber hinaus. Was kann uns helfen? Sicher nicht der Satz, beißt die Zähne zusammen oder wird schon alles wieder gut oder dergleichen mehr. Das ist billiger Trost, der nicht anhält. Und vor allem ändert dieser Trost nichts. Sondern ich denke, wir brauchen eine neue Sichtweise, jeden Tag. Weil man sich an diese guten Dinge, die uns im Wort Gottes gezeigt werden, oft nicht gewöhnt, sondern wir müssen sie üben, täglich neu. Wir brauchen einen neuen Weg, um mit unseren Sorgen und Problemen umzugehen, und wir brauchen auch ein neues Ziel, jeden Tag. Jemand, der auch durch sehr tiefe Nöte gehen musste, über viele Jahre hinweg auch, das war David. David, der später König wurde und einen Großteil seines Lebens aber nicht als König verbracht hat, sondern als Hirte und dann als gesalbter, aber noch nicht intronisierter König, der auf der Flucht war. Und er hat solche Notsituationen durchlebt, die, glaube ich, schon irgendwo auch vergleichbar sind mit Nöten in unserem Leben, wenn sie auch vielleicht auf einer anderen Ebene liegen, aber vom Grundsatz her durchaus vergleichbar. Und er hat uns einige Gedanken dazu aufgeschrieben. Das ist gut. Wir haben sie bis heute. Gott hat dafür gesorgt, dass wir diese Gedanken bis heute haben. Und wenn wir Psalm 57 jetzt mal kurz aufschlagen, dann ist das einer von wenigen Psalmen. Es gibt nur 14, haben wir mal durchgezählt, 14 Psalmen, wo in der Überschrift uns gesagt wird, in welche Situation hinein er geschrieben wurde. Es ist also gar nicht so häufig, dass wir eine genaue Angabe finden, aus welcher Situation heraus ein Psalm geschrieben wurde. Psalm 57 ist einer davon. Und ihr könnt in der Überschrift lesen, dort steht dem Chorleiter nach einer bestimmten Melodie, Verdirb nicht, von David, ein Miktam, als er vor Saul in die Höhle floh. Als er vor Saul in die Höhle floh. So, und damit haben wir die Verbindung dieses Psalms zu 1. Samuel 24. Und diesen Text, den wollen wir jetzt zunächst mal als Einstieg lesen. 1. Samuel 24. Damit wir wissen, in welcher Situation befand sich David, als er dann diese Gedanken bekam und sie ja höchstwahrscheinlich nach der Situation dann unmittelbar aufgeschrieben hat. Lesen wir einmal 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 8, das ist die Kernbegebenheit. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Was war geschehen? Wir wollen diese Situation kurz einsortieren. Und wie gesagt, danach schrieb David dieses Gedicht, diesen Liedtext und nahm eine schon vorhandene Melodie, der Titel Verdirb nicht, und vertonte diesen Text. Wahrscheinlich ging das Hand in Hand, dass er den Text so geschrieben hat, dass es auf diese Melodie passte. Was war hier geschehen? David war schon länger auf der Flucht vor König Saul. David war der rechtmäßige König, er war von Samuel gesalbt worden als Nachfolger Sauls, weil Saul sich von Gott gelöst hatte und er wollte nicht mehr auf Gott hören. Saul war gleichzeitig der Schwiegervater Davids, das machte die Situation noch ein wenig komplizierter für ihn. Er hatte die Tochter Sauls geheiratet. Und wir merken, das haben wir gelesen, David wollte Gott Recht sprechen lassen. Eigentlich hatte er das Recht auf seiner Seite, von Gott her allemal. Und er hätte auf den Thron bestehen können und hätte mit Sicherheit Wege gefunden, auch früh auf den Thron zu kommen. Aber David hatte die Einstellung, das muss Gott regeln. Gott hat mich zum König salben lassen, also muss Gott auch dafür sorgen, wann ich diesen Dienst antrete. Und er wollte die Dinge nicht selbst in die Hand nehmen. Dazu bekam er allerdings nun Gelegenheit. Wir müssen uns die Situation vorstellen. David auf der Flucht mit 600 Leuten, lesen wir an anderer Stelle, die sich um ihn gesammelt hatten. Alles verfolgte, unzufriedene Leute, wie so eine kleine Rebellentruppe. Und sie verbargen sich in den Bergen Judäas und hier in einer Höhle war David mit seinen Leuten. Ob das jetzt alle 600 waren, es gibt riesige Höhlen dort, das wissen wir nicht, aber David mit einigen Leuten war auf jeden Fall in dieser Höhle im hinteren Teil. Und Saul kommt nun in diese Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Das wird in der Bibel sehr schön formuliert, um seine Füße zu bedecken. Das hat damit zu tun, dass wenn man sich hinhockte, man hatte so Gewänder ja an, nicht Hosen, wie wir das heute kennen, dann bedeckten diese Gewänder die Füße, logischerweise, wenn man sich hinhockte. Das ist also eine feine Umschreibung. Saul musste mal, ja, und er ging in diese Höhle, wollte alleine sein. Und jetzt können wir uns das so vorstellen, vielleicht so ein paar Meter in die Höhle hinein. David hinten mit seinen Leuten und vorne sitzt Saul und macht sein Geschäft. Und jetzt reden die Männer Davids zu ihm und sagen, David, das ist die Gelegenheit. Und sie gebrauchen sehr fromme Argumente. Sie sagen, Gott hat diese Gelegenheit herbeigeführt. Jetzt ist deine Chance, von Gott Saul zu erledigen. Das müssen wir uns mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, diese Argumentation, die hier stattfindet. Ziemlich gemein und fies. Sehr fromm und auf den ersten Blick stimmte das alles. Aber nur auf den ersten Blick. Und das Schöne ist, dass David tiefer schaut. Er nimmt diese Gelegenheit nicht wahr. Also Davids Männer hatten recht in der Weise, dass Gott dafür sorgte, dass Saul in die Höhle ging hier. Das war von Gott so geführt, mit Sicherheit. Aber sie hatten nicht recht in dem Argument, dass sie sagten, Gott hat dir die Chance gegeben, töte Saul und die Sache ist erledigt. Das war komplett falsch. David macht klar, Gott wird dafür sorgen, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Er ist immer noch der von Gott eingesetzte König. Und wenn Gott einen anderen Plan hat und ich König werden soll, dann muss Gott sich auch darum kümmern. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Und mit klopfendem Herzen schleicht David sich nach vorne in die Höhle. Saul wird seinen Umhang abgelegt haben, vielleicht 2-3 Meter entfernt von der Stelle, wo er mal gerade sein Geschäft verrichtete. Und Saul schleicht sich dorthin, wo der Umhang lag, und schneidet einen Zipfel davon ab. Und ihm schlug das Herz. Das können wir uns vorstellen, oder? Aber es schlug ihm nicht nur das Herz, weil das so eine spannende, spannungsgeladene Situation war und er entdeckt werden könnte. Ihm schlug das Herz, weil er drauf und dran war, eine falsche Entscheidung zu treffen und über den Rat seiner Männer nachdachte und sagte, nein. Und er entschied sich richtig. Und als Saul dann wieder aus der Höhle hinauskommt, das haben wir jetzt nicht gelesen, spricht David ihn an, als er ein paar Meter wieder zu seinen Leuten unterwegs war, und klärt, bespricht diese Sache, zeigt ihm diesen Zipfel des Gewandes und sagt, Saul, schau mal, ich hätte dich töten können, du warst in meiner Hand, aber ich habe es nicht getan, ich möchte dir nichts Böses. Lass doch ab von deiner Verfolgung. Wie das weiterging, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, sonst lest es euch selber durch. Wir gehen jetzt zu Psalm 57, weil da lesen wir jetzt, was David aufgeschrieben hat, was er in diesen wenigen Minuten empfunden hat, was in ihm vorging. Und ich glaube, dass wir einiges davon lernen können. Vielleicht haben wir Situationen, die ähnlich sind in unserem Leben. Psalm 57. Wir lesen ab Vers 2, die Überschrift haben wir eben gelesen. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Er sende vom Himmel und rette mich. Gehöhnt hat der, der mir nachstellt. Gott sende seine Gnade und seine Wahrheit, er rette meine Seele. Mitten unter Löwen liege ich, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind Speer und Pfeile und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert. Erhebe dich über den Himmel, Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt. Er hat meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben. Sie sind mitten hineingefallen. Gefestigt ist mein Herz, Gott. Gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. Wache auf, meine Seele. Wachet auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern. Herr, will dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über den Himmel, Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Solche Höhlenzeiten, habe ich es mal genannt, in unserem Leben, die kennen wir alle. Und es tut so gut, dass wir uns an den wenden können, bei dem alle Hilfe ist. So wie David das getan hat und wie er uns das beschreibt in diesem Psalm. Er fängt ja an, seine Ausführungen, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. So eine Doppelung in einem Text, das ist ja immer eine Verstärkung. Das macht deutlich, hier ist jemandem etwas besonders wichtig. Sei mir gnädig, Gott. Wisst ihr, Gnade ist Teil von Gottes Wesen, von seiner Art. Das ist unser Gott. Gnade ist Teil seines Wesens. Gott ist sehr gerne gnädig und er wendet seinen Kindern gerne Gutes zu. Gnade hat mal jemand definiert als das unverdiente Geschenk an einen Bettler. Ein Bettler, der nichts zu erwarten hat und der jetzt ein riesiges Geschenk bekommt. Das hat er sich nicht verdient. Ein unverdientes Geschenk an einen Bettler, das ist Gnade. Sei mir gnädig, Gott. Gib mir etwas, das mir nicht zusteht. Hilf mir, obwohl ich keine Hilfe zu erwarten habe in dieser Situation. Und David bittet sehr dringend. Wir können uns das vorstellen, wenn wir uns ein wenig in seine Person hineinversetzen, dort in der Höhle Engedi. Wenn Gott seine Gnade nicht gibt, dann kann diese Höhle, die ja eigentlich ein Versteck sein sollte, ganz schnell zur Falle werden. David hätte keine Chance gehabt, hätte Saul ihn entdeckt. Er wäre mit seinen 3000 Kriegern, hätte er diese Höhle umstellt, hätte sie belagert oder wäre eingedrungen und hätte alles platt gemacht, wenn Gott nicht gnädig wäre. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Auch hier wieder eine Doppelung dieses Begriffes. Ich kann mich bergen. Die Bitte um Gnade, zweifach genannt, und diese Feststellung, bei dir, Gott, kann ich mich bergen. Bei dir habe ich alles. Bergen bedeutet so viel wie, bei dir bin ich in Sicherheit. Hinter dir kann ich mich verstecken. Du bist mein Schutz. Niemand kann mir schaden. Wie das kleine Kind, das die Hand des Vaters oder der Mutter ergreift und festhält, wenn Gefahr droht oder Angst kommt. Das ist Bergen. Nimm das neu in Anspruch für dich. Du kannst dich bergen bei deinem Gott. Du bist in seiner Hand. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, so formuliert es der Herr Jesus einmal seinen Jüngern gegenüber. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich. Nun, vom Begriff her bedeutet das wohl zunächst einmal, dass David den Wunsch hatte, also Flügel, die kommen ja mehrfach in der Bibel vor, und einmal finden wir sie an der Bundeslade. Vielleicht erinnert ihr euch an den Abend, als wir über die Stiftshütte mal uns Gedanken gemacht haben, und wir haben das ja auch mittwochabends in der Bibelstunde mehrfach durchgenommen. Diese Bundeslade ist ja der Thron Gottes. Der Deckel der Bundeslade ist der Thron Gottes. Und dort stehen diese Cherubim, diese Engelfiguren, die ihre Flügel über diese Lade ausstrecken und sich oben berühren. Und dieses Bild greift David wohl auf hier und sagt, unter diesen Flügeln möchte ich mich bergen. Das bedeutet so viel, er hat den Wunsch, ganz nah bei Gott zu sein. Seine Nähe zu suchen. Und näher ging es damals nicht, ja, als an der Bundeslade. Und wir wissen aber, dass das nur einmal im Jahr der hohe Priester durfte. David hatte gar nicht die Möglichkeit, dorthin zu kommen, aber es war sein Wunsch. Und ich habe mir gedacht, wie viel besser haben wir es heute? Wie viel besser? Wir können jeden Tag ins Heiligtum treten zu unserem Gott. Jederzeit. Der Weg ist frei. Durch unseren Herrn Jesus, wir haben das gelesen heute Morgen, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten, als Jesus starb. Der Weg ist frei. Du kannst jederzeit unter die Flügel Gottes, in diesem Bild gesprochen, dich bergen. Ein schöner Schutz, bei Gott die Nähe zu suchen. Mach das. Such Gottes Nähe. Birg dich bei ihm. Das ist das, was David hier geholfen hat und was er uns weitergeben möchte. Aber dieses Bild bedeutet noch mehr. Wir finden diese Flügel auch in einem anderen Vergleich, und das möchte ich uns lesen, aus Matthäus 23, wo der Herr Jesus dieses Bild von Flügeln aufgreift. Matthäus 23, Vers 37. Dort spricht er über die Juden, er spricht über Jerusalem und die Situation dort und klagt ein wenig oder klagt sehr stark über die Ablehnung, die er erfährt. Und dort heißt es, Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Das ist auch so ein schönes Bild von den Flügeln, unter die man sich bergen darf, unter die man fliehen kann. Stellen wir uns diese Henne vor, die ihre Küken, wenn Gefahr droht, unter ihre Flügel nimmt. Und die Küken rennen sofort zur Mutter hin und gehen unter die Flügel und sind dort in Sicherheit. Vielleicht wenn ein Raubvogel kommt oder andere Gefahr droht. Die Henne, die ihre Flügel ausbreitet. Aber das ist nur ein Angebot. Und hier musste der Herr Jesus sagen, ihr habt nicht gewollt. Ist das nicht dramatisch? Die Küken, die sagen, was soll das? Ich kann mir selber helfen, ich brauche das nicht. Und zack, kommt der Habicht oder wer auch immer und hat sie ergriffen, weil das Küken nicht wollte. Aber das ist die Freiwilligkeit, die Gott uns anheimstellt. Wir müssen nicht, er zwingt keinen. Die Henne zwingt die Küken nicht unter ihre Flügel. Das kann sie gar nicht, wenn da so 10, 12 Küken rumflitzen. Sie breitet einfach die Flügel aus und die Küken können Schutz suchen. Und wer nicht will, der braucht auch nicht, aber muss mit den Folgen dann zurechtkommen. Und das ist das, was auch Jesaja beschreibt. Jesaja, der ja große Not damit hatte in der Zeit seines Dienstes, dass er genau die gleiche Ablehnung erfuhr, in großen Teilen zumindest, wie der Herr das später auch hatte. Und in Jesaja 65 heißt es, ich habe den ganzen Tag, also Gott spricht hier, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Gott macht das bis heute. Er breitet seine Hände aus, den ganzen Tag, und wartet auf Menschen, die zu ihm kommen. Ich weiß nicht, wie deine Position ist dem Herrn gegenüber. Vielleicht siehst du Gott noch als den, der auf dich wartet. Vielleicht ist Gott noch die Henne, die die Flügel ausstreckt und wartet, dass ihr Küken zu ihr kommt und sich bergen möchte. Dann warte nicht zu lange. Nimm die Hand Gottes an. Er steht da. Er streckt sie dir entgegen. Weißt du, du kannst fromm aufgewachsen sein. Du kannst alles mitmachen und von klein auf. Du kannst schon alt geworden sein und trotzdem noch nicht diese bewusste Entscheidung getroffen haben und Ja gesagt haben. Dann warte nicht lange. Wo ist so ein Gott? Wo ist ein Gott, der gnädig ist von seinem Wesen her, wenn nicht unser Gott? Bis vorübergezogen das Verderben, sagt David. Gott hat so eine unendlich große Geduld und er möchte dich bergen, bis wirklich alle Gefahr vorbei ist. So lange dürfen wir bei ihm sein. David fährt fort. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Was für ein Privileg. Mir fiel sofort Psalm 50, Vers 15 ein, den wir wahrscheinlich in der Sonntagsschule gelernt haben, in der Jungschar oder wo auch immer, auf Freizeiten, und vielleicht diesen Vers auch so auswendig können. Das ist so eine Kernaussage, das sind so Basics in der Bibel. Rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Rufe mich an. Gott bietet uns das an. Er drängt sich nahezu fast auf und sagt, nimm es doch an, ruf mich an. Und David macht das. Er sagt, ich rufe zu Gott, dem Höchsten. Und der Höchste, dieser Begriff beinhaltet einfach, dass über Gott niemand mehr steht. Über dem Höchsten gibt es nichts. Und das ist das Schöne, was David hier sagt. Weil er der Höchste ist, hat er auch alle Möglichkeiten zur Hilfe. Und ich stelle mir David so vor in dieser Höhle, wie Saul dort reinkommt und David weiß, eine falsche Bewegung einer meiner Leute, die jetzt husten oder niesen muss, und schon ist alles erledigt. Und er ruft zu Gott, dem Höchsten, und weiß, Gott vermag alles. Und alles, was geschieht, wirklich alles, und das können wir uns gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, seit einem Jahr, können wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Alles, was geschieht, muss an Gott vorüber. Und es passiert nichts auf dieser Welt, wo Gott nicht seine Genehmigung erteilt. Ist das nicht tröstlich? Wenn du auf der Seite dieses Gottes bist, weißt du, es passiert nichts, was Gott nicht zugelassen hat. Ich finde das wunderbar. Und das durfte David hier auch sagen. Gott, der es für mich vollendet. Also hier wieder diese Formulierung, die wir auch im Vers davor hatten. Da sagte er, bis vorübergezogen das Verderben, also bis es vorbei ist. Und hier zu Gott, der es vollendet. Er wird das Problem lösen. Gott macht keine halben Sachen. Und jetzt kommt diese Bitte, die David Gott stellt. Er sende vom Himmel und rette mich. Gott, hilf mir. Was soll Gott senden? Und diese Formulierung, über die habe ich lange nachgedacht. Gott sende seine Gnade und seine Wahrheit. In manchen Übersetzungen wird es mit Treue wiedergegeben, aber Gnade und Wahrheit trifft es wohl am besten, was hier gemeint ist in diesen Begrifflichkeiten. Was für eine Aussage. Gnade und Wahrheit. Es hat mich sofort erinnert an Johannes 1, Vers 14. Lasst es uns mal kurz lesen. Wir haben es schon oft gelesen. Aber Gnade und Wahrheit, das ist ein Thema, das sich durch die Bibel zieht, von der ersten bis zur letzten Seite. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Herr Jesus selbst verkörpert Gnade und Wahrheit. Er vereint beides in sich. Und wenn David hier bittet, Gott sende Gnade und Wahrheit, dann weiß er darum, wie wichtig beides ist. Und das ist auch für unser Leben immens wichtig, dass wir das sehen. Gnade, weil wir vor Gott sonst nicht bestehen könnten. Wir hätten keine Chance. Und Wahrheit, weil wir uns selbst etwas vormachen könnten, weil wir uns selbst gar nicht richtig einschätzen können, nicht gut genug kennen. Die Wahrheit Gottes, die unser Leben beurteilt. Wir könnten auch sagen, seine Treue und sein Licht, dass wir uns in seinem Licht erkennen. Und weißt du, Gnade und Wahrheit, die müssen zusammentreffen. Wahrheit ohne Gnade wird zur Härte. Gnade ohne Wahrheit, das ist so wischiwaschi, ja, da kann man auch nichts mit anfangen. Beides zusammen muss sich vereinen. Gnade und Wahrheit. Das ist das, was David sich von Gott erbittet, was Gott senden soll. Wir überspringen mal ein paar Verse. In Vers 11 kommen diese Begrifflichkeiten wieder vor. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Und hier umschreibt David diese Begriffe noch ein wenig mehr. Das ist nicht steigerungsfähig, was er sagt. Bis zum Himmel so groß, bis zu den Wolken so hoch. Das heißt, Gnade und auch Wahrheit, wenn sie von Gott kommen, sind nicht steigerungsfähig. Der Vorrat Gottes, sowohl an Gnade als auch an Wahrheit, ist unerschöpflich. Und wir können da zugreifen. Oft nehmen wir gerne die Gnade in Anspruch. Das gefällt uns allen gut. Und das ist auch schön. Wir können uns daran freuen. Sei mir gnädig, Gott. So fängt David diesen Psalm ja an. Und wir freuen uns an dieser Gnade Gottes, dass er uns annimmt, dass er uns rettet, dass er uns vergibt. Aber wir sollten nicht meinen, die Wahrheit aussparen zu können. Das gehört zusammen. Und die Wahrheit über unser Leben ist hart. Ist schonungslos. Und wenn ich mein Leben im Licht, in der Wahrheit Gottes anschaue, bleibt nichts übrig, was bestehen könnte. Wenn da nicht die Gnade wäre. Täuschen wir uns also bitte nicht, nehmen wir beides zusammen in unserem Leben. Das wird auch ausgedrückt im Psalm 85. Ein interessanter Vers, wo das so in einer ganz kurzen Formulierung gesagt wird. Psalm 85 in Vers 11. Da heißt es, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Diese Begrifflichkeiten, die hier zusammentreffen, wie es enger nicht gehen kann, die können wir nicht auseinanderdividieren. Gnade und Wahrheit. Und wie schön, dass das im Herrn Jesus Wirklichkeit wurde. Personifiziert. Und das merken wir, wenn wir das Leben des Herrn anschauen, dass immer Gnade und Wahrheit zusammen unterwegs sind. Er möchte retten, aber er sagt auch, was Sache ist. Trennen wir es nicht, auch in unseren Botschaften nicht, auch in unserem Leben nicht. Es gehört zusammen. Und dann tut David einen Blick auf die Feinde, die ihn umgeben. Das ist zunächst mal natürlich eine bildliche Beschreibung, die genau diese Situation abbildet, die David damals erlebte. Ja, ein Heer von 3000 Kriegern, auserlesene Krieger Israels, waren ihm auf den Fersen. Und das beobachtet er. Und er kommt sich vor wie einer, der mitten unter Löwen liegt. Löwen, die Menschen verschlingen, bewaffnet bis an die Zähne, deren Ziel die Zerstörung ist. Ja, die Begriffe hier, die er braucht, das quillt ja quasi über, dieser Satz von solchen Dingen, die einem schaden können. Aber kennst du nicht auch solche notvollen Situationen? Ich kenne sie. Es ist manchmal so, dann wache ich nachts auf und dann kommen die Gedanken und plötzlich komme ich mir exakt so vor, wie das hier beschrieben wird. Natürlich nicht, dass da irgendwo Soldaten sind oder Krieger, wie bei David, das ist klar. Aber wenn wir das mal als Bild für unser Leben, für unsere Gefühle und Ängste und Sorgen nehmen, dann kann es durchaus so sein. Und dir bricht der Schweiß aus und du denkst dir, was kann jetzt noch helfen? Das können Dinge in der Familie sein, das können Sorgen in der Gemeinde sein, vielleicht auch ganz andere Dinge, die uns irgendwo bewegen, wie Löwen, die einem verschlingen wollen. Und du fragst dich, was kann jetzt helfen? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Und du stellst fest, ich kann gar nichts tun. Ich habe keine Möglichkeit. Ein Mensch alleine mitten unter Löwen hat keine Chance. Ich habe mir überlegt, ob Daniel, in Daniel 6 finden wir diese Begebenheit in der Löwengrube, ob Daniel diesen Psalm kannte, mit Sicherheit, oder? Und er hat das so erlebt, mitten unter Löwen liege ich. Und er durfte das erfahren, Jahrhunderte später, als er in die Löwengrube geworfen wurde. Ich setze mal voraus, ihr kennt diese Geschichte, dass er diese Bewahrung Gottes erleben konnte. Dass Gott seinen Engel sandte, der den Löwen das Maul verschloss. So beschreibt Daniel es später. Sende deine Gnade und Wahrheit. Sei mir gnädig, Gott. Wir leben als Gläubige grundsätzlich in Feindesland, so hat es mal jemand formuliert. Und es ist so. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir mit solchen Situationen zu tun haben. Alles andere wäre irgendwo vorgegaukelt und ein Bild, das die Bibel nicht beschreibt. Wir leben in Feindesland. Und die Frage, ist uns das bewusst? Die Frage, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir dann? Versuchen wir das selbst zu regeln? Vielleicht schaffe ich einen Löwen, ja, aber da sind noch 120 andere. Der Jesus sagt es auch seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 16. Da benutzt er das Bild von Wölfen und sagt, ich sende euch unter die Wölfe. Ihr habt nichts anderes zu erwarten. Und es wird ja noch perfider, wenn wir einen Vers überspringen, den Vers 7 nehmen und der Feind von einer ganz anderen Seite beschrieben wird. Nicht nur die Löwen, wo dir der Schweiß ausbricht und du stehst wie das Kaninchen vor der Schlange und kannst dich nicht mehr berühren und hast Angst. Hier wird eine andere Taktik gezeigt. Der Feind, der ein Netz stellt, der die Seele beugt, der eine Grube gräbt. Also mehr so diese passive Art, was im Verborgenen geschieht, hinter dem Rücken von Leuten. Ein Feind, der genauso gefährlich ist, aber ganz anders vorgeht. Den Löwen kann ich sehen, da weiß ich, womit ich es zu tun habe. Aber wenn eine Falle gestellt ist, die entdecke ich erst dann, wenn ich reinfalle. Und dann ist es zu spät. Aber ist das nicht das Wesen des Feindes, das uns beschrieben wird im Wort Gottes, auch in unserem Leben? Wenn wir das ernst nehmen, dass wir in Feindesland unterwegs sind, dann müssen wir uns auch mit dem Feind beschäftigen. Und Petrus tut das. Er beschreibt diese eine Seite in 1. Petrus 5, Vers 8, wo er sagt, seid nüchtern, wacht, also beurteilt die Dinge mit einer guten Sachlichkeit und wacht, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Das ist die eine Seite. Und das andere, was wir finden, das beschreibt Paulus in 2. Korinther 11. In 2. Korinther 11, Vers 14. Da beschreibt er die Situation in der damaligen Gemeinde und sagt, täuscht euch bitte nicht, ihr lieben Christen in Korinth. Es sind eine Menge Leute unterwegs mit frommen Vokabeln, ähnlich wie die Leute bei David in der Höhle. Und die erzählen euch sogar von Gott und von Jesus und meinen trotzdem einen anderen Christus. Täuscht euch nicht. Und er sagt in Vers 14, kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Also wir haben die beiden Seiten, mit denen wir zu tun haben. Diesen brüllenden Löwen, wo man sofort weiß, worum es geht. Angriffe auf die Gemeinde oder was es sein mag. Aber wir haben auch diesen als Engel des Lichts auftretenden Feind, wo man einfach sehr aufpassen muss. Und ich glaube, manchmal noch viel mehr aufpassen muss, um das zu unterscheiden von dem, was die Wahrheit ist. Und liebe Geschwister, dazu müssen wir Gottes Wort kennen, sonst haben wir keine Chance. Um das zu unterscheiden, den brüllenden Löwen zu entlarven, das ist nicht weiter schwer. Aber dieses perfide Fallenstellen, fromm daherkommen, sich in frommen Kreisen sogar zu bewegen und trotzdem die Leute vom Herrn wegzuziehen, auch das gibt es und das gibt es heute auch noch. Ich weiß nicht, was uns mehr Angst machen kann, wahrscheinlich beides unterm Strich, aber ich glaube, dass das Zweite oftmals viel gefährlicher ist, weil wir es einfach nicht merken, bis es vielleicht zu spät ist. Was für eine Chance haben wir? Bitten wir den Herrn um Wachsamkeit und lernen wir sein Wort kennen. Beschäftigen wir uns damit. Ich will auch ganz offen reden. Ich glaube, dass sogar in diesem Jahr, was wir jetzt durchlebt haben, man hört es immer wieder, viele sind viel unterwegs im Netz und hören sich Predigten an, hier und dort und da. Das ist alles gut und ich weiß ja auch nicht, was, zumindest in vielen Fällen nicht, was gehört und gesehen wird. Aber nicht jeder, der den Namen Jesus in den Mund nimmt, spricht von dem Christus, den die Bibel uns zeigt. Das sollten wir einfach nur wissen. Und die Worte bewerten anhand der Heiligen Schrift. Man kann gespannt sein, wie es, wenn Corona mal vorbei ist, weitergeht. Auch das macht mir große Sorge. Viele hat man ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Da kann einem schon mal der Schweiß ausbrechen. Das Schöne ist, dass wir uns an unseren Herrn wenden können. Und das wollen wir irgendwie gemeinsam tun. Ich möchte keine Vorwürfe machen, versteht es bitte nicht falsch. Aber lasst uns gemeinsam beten um Gnade und Wahrheit. Auch in unserer Zeit, auch für unsere Gemeinde. Dieser Angriff hier in Vers 7, das ist eben das, was man nicht so schnell merkt. Das Schöne ist aber das Ende von Vers 7. Ist euch das aufgefallen? Der Feind oder die Feinde graben die Grube und sie selbst sind mitten hineingefallen. Das ist ja eine Redewendung, die wir bis heute in unserem Wortschatz haben. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das steht ja schon im Buch der Sprüche. Das ist ja daraus entnommen, Sprüche 26, 27. Und so handelt Gott, ich würde sagen, irgendwie immer. Nur der Zeitraum, bis das geschieht, der ist unterschiedlich. Der Feind gräbt die Grube und zum Schluss fällt er selber in diese Grube hinein. Manchmal dauert es, Aber Gott löst diese Probleme auf seine Art. Und Paulus schreibt in Römer 12 etwas, was auch für uns so wichtig ist. Er sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und das war ja das, was David hier umsetzte. Er hat sich nicht selbst gerecht, sondern er sagt, ich überlasse es Gott. Und Gott hat es gelöst. Es hat noch eine Weile gedauert, aber Gott hat es gelöst. Und so findest du verschiedene Beispiele in der Bibel. Pharao, er wollte das Volk Israel im Nil ertränken, indem er alle neugeborenen Jungs in den Nil werfen ließ. Und zum Schluss ertrank er selber im Schilfmeer. Oder Daniels Feinde, hatten wir eben kurz, Daniel 6, die den Daniel den Löwen zum Fraß vorwerfen wollten. Und zum Schluss lesen wir, wurden sie selber von den Löwen zerrissen. Oder Haman im Buch Esther, der einen Galgen errichten ließ, um Mordechai dann dort aufhängen zu lassen. Und zum Schluss starb er selber an eben diesem Galgen. Gott löst diese Dinge auf seine Art. Und die Grube, die mancher gräbt, wird ihm selbst zum Verderben. In Vers 6 und auch in Vers 12, da finden wir etwas wie ein Refrain von diesem Psalm. Und deswegen kann man annehmen, dieser Psalm hat zwei Strophen gehabt, also Vers 6, Vers 12 sind identisch. Und Daniel wiederholt diese Aussage, einfach ein Gotteslob, und teilt damit sein Lied in zwei Teile ein. Den zweiten Teil machen wir jetzt sehr zügig, weil die Zeit auch fortgeschritten ist. David kommt zu dem Schluss, gefestigt ist mein Herz. So fängt die zweite Strophe an. Das war das Ergebnis seines Nachdenkens. Gefestigt ist mein Herz. Und auch hier wieder diese Doppelung, ja, in dieser Aussage. Also das war etwas, was sein Nachdenken über Gott bewirkt hat. Weil er wusste, Gott hat alles in seiner Hand, wurde sein Herz gefestigt. Und wenn wir uns das bewusst immer wieder auch in unser Gedächtnis rufen, gerade in solchen Situationen, wo alles irgendwie zu schwimmen scheint, dann festigt es das Herz, zu wissen, Gott ist da. Gott entgleitet nichts. Ich will singen und spielen, sagt David. Sicher nicht in der Höhle, als Saul noch da war, aber danach. Ich will singen und spielen. Als Folge singt David Gott Loblieder und spielt sein Instrument. Wir wissen, dass er das sehr gut konnte. Tun wir das auch? Wir können singen im Herzen, so wird es auch an verschiedenen Stellen im Neuen Testament gesagt. Der Gemeindegesang ist momentan untersagt. Ich glaube, das bedauern alle, fast alle, die das vermissen. Und ich vermisse das auch. Und wir wollen beten, dass es bald wieder möglich ist, dass wir singen können zusammen. Aber bis dahin könnte man ja auch andere Möglichkeiten finden. Man kann sich privat treffen. Wir könnten mal über Zoom singen. Haben wir ja auch irgendwann mal einmal gemacht. Oder in verschiedenen Gottesdiensten auch, ja. Wenn ihr Bedürfnis habt, meldet euch doch mal. Lasst uns Wege finden, dass wir Gott singen und spielen. Es gibt auch heute noch Wege dazu. Es müsste nur einfach begonnen werden. David fängt den Tag mit einem Gotteslob an. Wache auf, meine Seele. Wache auf, Harfe und Zither. Das waren die Instrumente, die er spielte. Ich will aufwecken die Morgenröte. Interessant, oder? Normalerweise weckt die Morgenröte einen auf, aber David sagt, dem komme ich zuvor. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich möchte meinen Tag wirklich mit Gott beginnen, ganz bewusst. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ein guter Tipp auch für unser Leben. Das heißt nicht, dass du vor dem Sonnenaufgang aufstehen musst, aber dass wir einfach früh am Morgen Gott loben und einfach mal Danke sagen für alles das, was er uns schenkt. Und sein Lob, das wird auch hörbar bei anderen. Ja, er will das so machen, dass andere das mitbekommen, dass andere das hören und er bleibt nicht in seinem kleinen Umfeld stehen. Höhlenzeiten in unserem Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was tun wir in solchen Situationen, die uns große Not bereiten? Vielleicht machen wir es wie David. Ich habe es mal so formuliert. lass die Höhle der Not zum Allerheiligsten für Gott werden. Birg dich unter seinen Flügeln und danke ihm für seine Gnade und Wahrheit.